NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Februar 1911. Der Todestag des Mediziners Theodor Escherich.
Wir alle haben von ihm gehört. Wir alle haben viele von ihnen in uns. Tief in uns. Wir bewirten sie. Und wir brauchen sie. Zum Beispiel, sagt der Fachmann, weil sie andere gefährliche Mitbewerber verdrängen, die sonst Überhand nehmen.
Ja, das ist richtig. Die stehen in der ständigen Konkurrenz und es scheint eben so, dass der eine da auch des anderen Feind ist. Also die kontrollieren sich gegenseitig auf einem bestimmten Niveau. Also auch das ist ein Prinzip, was wir gerade im Labor sehen, was aber sicher auch im realen Leben stattfindet.
In unserem realen Leben gibt es nur wenige Stunden, in denen wir sie nicht in uns tragen. In der kurzen Spanne zwischen unserer Geburt und der ersten Nahrungsaufnahme.
1857. Theodor Escherich kommt im bayerischen Ansbach zur Welt als Sohn eines angesehenen Gerichtsmediziners.
Auch er ist am Anfang frei von ihnen. Bis zur ersten Milchmahlzeit. Dann besiedeln sie den Darm. Und viele Jahre später wird er sie entdecken. Und sein Name wird unsterblich werden. Denn sie werden seinen Namen tragen.
Escherichia coli.
Ein Blick durchs Mikroskop. Plump sehen sie aus. Unscheinbar. Kleine, gedrungene, kokonartige Stäbchen. Die Enden sind abgerundet. Ein bisschen erinnern diese Bakterien an klitzekleine Wiener Würstchen.
Also da steckt ja das Escherich drin und Coli steht für Kolon. Also das ist ein Keim, der im Darm vorkommt, im Kolon insbesondere, und den wir alle in uns tragen. Also jeder von uns ist Träger von Escherichia coli.
Auch Professor Walter Popp ist nicht keimfrei, obschon er die Abteilung Krankenhaushygiene der Universitätsklinik Essen-Duisburg leitet. Auch er bewirtet diesen Keim, Escherichia coli. Oder kurz E. coli.
Also ich meine, er ist mit uns irgendwie gewachsen. Ob sich da der liebe Gott was bei gedacht hat, weiß ich nicht, als er den uns mitgegeben hat. Aber auf jeden Fall scheint er eine Rolle zu spielen bei der Immuntrainierung des Darms, bei dem Aufbau der Schleimhaut, dass eine Infektabwehr geleistet wird.
Theodor Escherich studiert Medizin zunächst in Straßburg, dann in Kiel, Berlin und Würzburg. Im Jahr 1881 schreibt er seine Doktorarbeit.
In einer für die Medizin sehr spannenden Zeit. Als Escherich sein Studium abschließt, entdeckt ein gewisser Robert Koch den Tuberkelbacillus. Aufbruchstimmung. Diese neue Wissenschaft, die Bakteriologie, fasziniert die Forscher. Nun lassen sich Krankheiten verstehen und behandeln, denen die Ärzte zuvor hilflos gegenübergestanden haben. Es beginnt ein internationaler Wettkampf auf der Suche nach immer neuen Bazillen. Und auch Theodor Escherich wird von diesem Forschungsfieber heimgesucht.
1886. Escherich wird Privatdozent für Kinderheilkunde in München. 1890 wechselt er nach Graz. 4 Jahre später wird er dort zum ordentlichen Professor für Kinderheilkunde ernannt.
Das ist etwas Besonderes. Escherich ist nach einem Kollegen in Berlin und einem in Wien überhaupt erst der dritte ordentliche Professor, der sich mit Kinderheilkunde befasst. Und er entwickelt dabei eine Leidenschaft, die er vielleicht von seinem Vater, dem Gerichtsmediziner, geerbt hat. Die Leidenschaft nach Spuren, für was auch immer, zu suchen. Zudem vom neuen Bacillusfieber ergriffen, erforscht Escherich das Mekonium, also die allererste Ausscheidung Neugeborener. Und er stellt fest, es befinden sich darin keinerlei Bakterien.
1902. Nach dem Tod des Wiener Professors für Kinderheilkunde wird Escherich auf dessen Stuhl berufen. Zugleich übernimmt er die Leitung des klinischen St. Anna-Spitals in Wien. 1906 wird ihm der Titel eines K&K-Hofrats verliehen.
Zu dieser Zeit hat der Professor bereits die weitere entscheidende Entdeckung gemacht. Das Mekonium mag keimfrei sein, aber eben nur diese erste Ausscheidung. Schon nach der ersten Milchmahlzeit des Neugeborenen finden sich in dessen Stuhl 2 Arten von Mikroben. Die einen nennt der Forscher damals Milchbakterien und die anderen tragen heute seinen Namen, Escherichia coli oder kurz E. coli.
Escherichia coli.
Abteilung.
Proteobacteria.
Klasse.
Gamma-Proteobacteria.
Ordnung.
Enterobacterialis.
Gattung.
Escherichia.
Diese plumpen, stäbchenförmigen Bakterien sind gerade einmal 0,02 Millimeter lang. Escherich entdeckt sie überall. Nicht nur im Stuhl von Kindern, sondern auch im Darm. Und nicht nur im Darm und den Exkrementen von Menschen, sondern auch in den Ausscheidungen der meisten Säugetiere und Vögel. Dieses Bakterium scheint einfach dazuzugehören. Escherich stellte fest, dass wir es sogar brauchen, dass wir ohne diesen Teil unserer Darmflora nicht überleben könnten. Dieser Keim stärkt die Immunabwehr, er übernimmt wichtige Aufgaben bei der Verdauung und er hilft dabei, Vitamine zu bilden. Eine Störung dieses komplizierten bakteriellen Systems führt, Auch dies war die Erkenntnis Escherichs zu heftigen und gerade bei Säuglingen gefährlichen Durchfallerkrankungen. Aber E. coli hat auch eine andere Seite, eine dunkle, böse. Dieses harmlose und sogar lebensnotwendige Bakterium kann gefährlich werden. Und es bereitet bis heute Hygienikern wie Professor Walter Popp aus Essen ernste Probleme. Immer dann, wenn es nicht dort ist, wo es hingehört. Immer dann, wenn es den Darm verlässt und dann auf irgendeinem Weg in den Körper zurückkehrt.
Das ist im Prinzip der Infektiologie, dass Keime an bestimmten Stellen im Körper ohne Probleme leben können. Und wenn sie eben an eine falsche Stelle im Körper kommen, dann machen sie dort eine Infektion.
Zum Beispiel in der Blase. Hinter fast jeder schmerzhaften Blasenentzündung, hinter fast jeder Harnwegsentzündung steckt E. coli.
Letzten Endes wissen wir gar nicht, warum das eigentlich so ist. Nur es ist einfach eine Beobachtung. Also das heißt, wenn der Darmkeim in die Harnblase kommt, macht er eine Infektion. Oder bei einer Bauch-OP, wo das Kolon eröffnet wird, der Dickdarm eröffnet wird, wo er dann natürlich auch in die Bauchhöhle kommt, kann er auch Infektionen machen. Das ist auch ein ganz typisches weiteres Beispiel für Infektionen durch Escherichia coli.
Gallenblasenentzündungen, jede Art von Wundinfektionen und Sepsis. All das und mehr kann dieser Keim verursachen. Bittere Ironie des Schicksals, Escherichs erster Sohn starb an Appendizitis, an Blinddarmentzündung. Mit großer Wahrscheinlichkeit auch verursacht durch jenes Bakterium, das der Vater entdeckt hatte.
Ein weiteres Prinzip ist auch, dass die Infektion immer von der Zahl der Keime abhängt. Das Risiko steigt natürlich, je mehr Keime vorhanden sind. Und die normale Kolimenge bei uns im Darm, die ist eben nicht geeignet, um im Darm eine Infektion zu machen. Wenn wir aber jetzt beispielsweise über irgendwelche Speisen, also ganz typisch ist ja Speiseeis, zu viel Escherichia coli aufnehmen, dann kann das auch zu einer Durchfallerkrankung führen. Das ist ein Grund, warum man beispielsweise im Sommer durch den öffentlichen Gesundheitsdienst die Speiseeis immer wieder kontrollieren lässt, weil eben durch unhygienische Handlung dort, also sprich zu wenig Händewaschen da im Stuhlgang, durchaus Coli ins Eis kommen kann. Und wenn das nicht richtig gekühlt ist, dann können die sich da drin vermehren.
Wer dann ein solches Eis verzehrt oder, auch ein typisches Beispiel, mit E. coli verseuchtes Wasser trinkt, der wird von jenem Übel befallen, das landläufig unter dem Namen Montezumas Rache bekannt ist. Also ein paar E. coli eines bestimmten Stammes zu viel im Darm und die Wirkung ist eine durchschlagende. Da sich im Stuhl grundsätzlich immer E. coli Bakterien befinden und da die Ausscheidungen irgendwann in der Kanalisation landen, gelten die Keime als Indikator, als Anzeichen für unhygienische Verhältnisse. Nach der einfachen Logik, wenn irgendwo, beispielsweise im Trinkwasser, Kolibakterien auftauchen, dann gibt es vermutlich auch andere Keime. Dann ist das Wasser mit Fäkalien verseucht.
Im Rahmen der Trinkwasserverordnung gibt es zwei ganz zentrale mikrobiologische Vorschriften. Einmal müssen die Keime unter 100 Promilliliter liegen, also alle Keime zusammen. Und das Trinkwasser muss frei von Darmbakterien, insbesondere Escherichia coli, sein. Das ist eine ganz alte Forderung eben zur Trinkwasserqualität. Und wenn man Escherichia coli im Wasser findet, dann gilt er als sogenannter Fäkalindikator, das heißt als Hinweis, dass irgendwie im Rahmen der Aufbereitung Stuhl in das Wasser gekommen ist.
Und wenn das passiert, vermehren sich die Keime rasant. Eine E. coli-Generation lebt etwa 20 Minuten lang. Oder anders gesagt, nach 20 Minuten teilt sich ein Bakterium. Die Anzahl der Keime verdoppelt sich. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 und so weiter. Nach nur 5 Stunden haben sich aus anfangs einem Keim 32.768 gebildet. Nach 6 Stunden sind es bereits 262.144 Keime. Nach 8 bereits 17 Millionen und so weiter. Das alles hat schon Theodor Escherich Ende des 19. Jahrhunderts sehr genau untersucht und gewusst. Und sehr bald gehörte E. coli zu den am gründlichsten erforschten Bakterien. Heute etwa ist der komplette genetische Code entschlüsselt, die meisten Rätsel sind gelöst. Und dennoch, dieser altbekannte Keim stellt heutige Ärzte vor neue Herausforderungen. Während etwa die Diskussion über den sogenannten Problemkeim MRSA gerade wieder aktuell ist und der Streit darüber hochkocht, wie man in den Krankenhäusern dieses Problem löst, ist vielen Beteiligten gar nicht klar, dass es längst ein weit schwerwiegenderes Problem gibt. Einige neue E. coli-Stämme stellen MRSA in den Schatten und gehören heute zu den hartnäckigsten Keimen. und sie verursachen ernsthafte Krankheiten.
Einmal gibt es ein Krankheitsbild, wo die sogenannten Phänotypen EHEC, die eine enterohämorrhagische Kolitis machen, also eine Darmentzündung, die eben mit starken Blutungen einhergeht, mit Ausfall der Darmfunktion zum Teil, auch mit Nierenausfall teilweise. Also es sind nicht so häufige, aber eben ganz extrem schwere Krankheitsbilder.
Das Problem an Problemkeimen, deswegen heißen sie so, sie sind resistent gegen die üblichen Therapien. Es sind mutierte Formen, die nicht mehr so einfach abgetötet werden können.
Das große Problem ist, dass wir praktisch keine Antibiotika mehr haben, teilweise gegen die, sodass also hier eigentlich die allgemeine Meinung ist, dass es eines der größten Probleme für die nächsten Jahre ist.
Und gerade in Krankenhäusern besteht eben die Gefahr, sich mit solchen resistenten Keimen zu infizieren. Noch gefährlicher als in Anführungsstrichen normale Problemkeime sind aber jene neuen E. coli-Stämme, die die Ärzte ESBL-Bildner nennen. Diese Bakterien sind in der Lage, ein bestimmtes Enzym zu bilden, das aktiv Antibiotika blockieren kann. Diese Bakterien haben also gewissermaßen einen Schutzschild. Und sie verteidigen sich damit erfolgreich.
Insgesamt muss man einfach sagen, diese ESBL-Bildner generell, nicht nur Escherichia coli, explodieren von der Zahl her und sind im Moment dabei, eigentlich auch die MRSA-Zahlen schon zu überholen.
Den Ärzten und den Chefs der Hygieneabteilungen wie Professor Walter Popp in Essen bleibt also nichts übrig, als vorzubeugen.
Wir sind in erster Linie präventiv ausgerichtet als Hygiene. Das heißt, der Schwerpunkt wird zurzeit eben darauf gelegt, dass Patienten mit solchen Keimen, mit solchen hochresistenten Keimen, dass sie isoliert werden müssen. Das heißt also, die kommen in ein Einzelzimmer. Personal oder auch Besucher dürfen nur mit Schutzkittel, mit Handschuhen, meistens auch Mund-Nasen-Schutz nur reingehen. Und wir hoffen eben, dass wir dadurch letztendlich die Übertragung auf andere Patienten verhindern. Ansonsten muss man gucken, dass man eventuell noch Antibiotika findet, mit denen man behandeln kann. Manchmal sind noch einige verfügbar, manchmal auch keine mehr. Also für den Patienten kann das eine sehr problematische Situation sein.
Professor Theodor Escherich hat seinerzeit noch nichts davon geahnt, dass sein Bakterium einst zu den Problemkeimen gehören würde. Er hatte andere Probleme. Für seine kleinen Patienten konnte zwar durchaus auch E. coli gefährlich werden, denn zuweilen führt es nach einer Infektion während der Geburt zur lebensbedrohlichen Gehirnhautentzündung. Schwerwiegender und lebensbedrohlicher aber war die Armut. Escherich legte sich regelmäßig mit deutschen und österreichischen Regierungspolitikern an. Er war unbequem, weil er sie öffentlich in Vorträgen für die mit der Armut einhergehende hohe Säuglingssterblichkeit verantwortlich machte. Das alles aber hat in der medizinischen Geschichtsschreibung kaum Spuren hinterlassen. Stattdessen ist Escherich als Pate in Erinnerung geblieben.
Escherichia coli, Abteilung Proteobacteria, Ordnung Enterobacterialis.
Und so weiter. Als Pate dieser unter dem Mikroskop plump wirkenden, gedrungenen und klitzekleinen Wiener Würstchen. Im Jahre 1919 werden sie nach ihm benannt. Und sie haben ihn damit unsterblich gemacht, obschon er zu dieser Zeit schon längst tot ist.
Der 15. Februar 1911.
Das war heute vor 100 Jahren.
Professor Theodor Escherich erliegt in Wien den Folgen eines Schlaganfalls.
Das Schicksal ist in diesem Fall ausnahmsweise nicht ironisch. Der Professor stirbt eben nicht an einer Infektion durch Kolibakterien. Aber es ist ein früher Tod. Theodor Escherich ist an diesem Tag gerade einmal 53 Jahre alt.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an Theodor Escherich, der heute vor 100 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.